Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, wir haben ein Evangelium aus dem Lesejahr C. Das ist das Lukasjahr, habe ich gelesen. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir vorgestellt, dass sie seit Advent 2024 jeden Sonntag einen Text und eine Auslegung aus dem Lukas-Evangelium hören. Das erscheint mir heute, das ist bei uns Evangelischen sehr anders, und das erscheint mir heute ein großes Wunder, denn sie lernen einen Evangelisten und seine Stimme, seine Klangfarbe, seine Theologie, seine Vorstellung von Gott und der Welt wirklich kennen. Das erscheint mir gerade heute, wo wir ein Evangelium gehört haben, ein Gleichnis, das eigentlich gar nicht eine frohe Botschaft ist. Das erscheint mir deshalb doppelt interessant, denn ohne Lukas würde uns empfindlich etwas fehlen. Manches steht so nur bei ihm. Das Weihnachtsevangelium mit Maria und Josef im Stall. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat nur er überliefert. Mit dem prägnanten Schluss, gehe hin und tue desgleichen. Und auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn bietet nur er. Und auch unser Gleichnis heute gibt es nur bei ihm. Das gehört in seine Klangfarbe der Zuwendung zu den Armen. Dem Lukas-Evangelium verdammt sich die Befreiungstheologie aus Südamerika. Das war mit ihrer konsequenten Option für die Armen einer der wichtigsten Impulse der Kirche in Theologie und Welt. Zu deren Ausläufern gehörte ja auch Papst Franziskus, der vom ersten Tag an für die Armen Gerechtigkeit gefordert hat und das auch als Person verkörpert hat. Oder der jüngst verstorbene Bischof von Limburg-Kamphaus war einer, der das Lukas-Evangelium offensichtlich für alle Welt sichtbar gelebt hat. Das Thema Arm und Reich hat immer Religionen und Kulturen, Philosophien und Politiken beschäftigt und wird es auch weiterhin tun. Es ist ein ständiges Problem in der Welt, das sich immer aufdrängt und aufgedrängt hat. Im Markus-Evangelium, nicht bei Lukas, im Markus-Evangelium stellt Jesus einmal fest, Arme habt ihr alle Zeit bei euch und könnt, wenn ihr wollt, ihnen Gutes tun. Ja, das ist so. Gestern wurde in der Stuttgarter Zeitung eine Infografik veröffentlicht. Sie stellt die Verteilung der Privatvermögen in der Welt dar. Eigentlich wissen wir das, was da abgebildet ist, aber so in bunten Grafiken und mit wenigen knappen Zahlen hat das noch einmal Wucht. Dieses kann einem zu denken geben. Ist es gerecht, dass Besitz so ungleich verteilt ist? Kann das langfristig gut gehen, wenn Besitz so ungleich verteilt ist? Und die unangenehme Frage nach den inneren Zusammenhängen drängt sich auf. Sind die einen so arm, weil die anderen so reich sind? Oder umgekehrt, sind die einen so reich, weil die anderen so arm sind? Sie haben das Evangelium gehört, das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus. Auch heute geht es um Arm und Reich. Und Jesus hat uns ein unbequemes Gleichnis aufgetischt. Einige werden es kennen und andere werden zumindest den Klang wiedererkennen. Er hat so was Märchenhaftes. Es war einmal ein reicher Mann. Oder die Szene beim Sterben. Walter Jens hat sie so übersetzt, die Szene, als der Arme und dann der Reiche sterben. Eines Tages aber war der arme Mann tot. Und die Engel trugen ihn empor zu Abrahams Schoß. Und bald darauf ist auch der Reiche gestorben, wurde begraben und stürzte hinab in die Hölle. Ja, das ist ein märchenhafter Zug. Neu ist der Stoff, wie angedeutet, nicht, aber in seiner Behandlung zeigen sich immer dieselben Tendenzen. Immer bieten sie die lebenskluge Einsicht, dass ein glückliches Leben und ein seliges Sterben etwas damit zu tun hat, ob man als Mensch unter Menschen in der Lage war und bereit war, wollte, den Armen zu helfen, Gutes zu tun, das Leben zu schützen und den Frieden zu fördern. Es ist eine Erfahrungsweisheit der Völker, dass Empathie, Barmherzigkeit, Solidarität nachhaltig wirken und umgekehrt. Es zu versagen, hat Folgen für beide, die Armen und die Reichen. Es ist eine Menschheitsweisheit, dass Bosheit oder ignorante Unterlassung einen sehr langen Arm haben. Sie lassen uns nicht los, sie holen uns vielleicht sogar ein, und sei es in fernster Zukunft und in den nächsten Generationen. Und diese Weisheit hat Jesus hier erzählerisch verarbeitet. Vielleicht hängen Sie ja auch der Sehnsucht nach der ausgleichenden Gerechtigkeit an, die hier in dem Gleichnis Bild geworden ist. Vielleicht plagt Sie auch die himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass die einen unverschämtes Glück haben und andere so schwere Lebensumstände. Und vielleicht fragen Sie sich, wo Ihr persönlicher Ort in diesem Drama ist. Die Hoffnung auf ausgleichende Gerechtigkeit nimmt Jesus auf, und die Art und Weise mit der Unterwelt und Abrahams Schoß oben und der Hölle unten ist uns vielleicht heute nicht wirklich vertraut, aber es spiegelt sich eine existenzielle Erfahrung darin. Es gibt lange Wirkungsgeschichten und es gibt ein zu spät. Ihnen ist vielleicht auch nicht entgangen, liebe Gemeinde, dass Jesus ohne Verweis auf Gott erzählt. Also Abraham wird erwähnt, Mose und die Propheten. Aber das Gleichnis kommt ohne Gott aus, auch von Erlösung und Glauben ist nicht die Rede. Es geht um Gerechtigkeit. Das Gleichnis erzählt fiktiv von Ereignissen im Leben zweier Menschen und von Ereignissen nach ihrem jeweiligen Tod. Das Leben nach dem Tod, in Abrahams Schoß und in der Unterwelt, das Leben nach dem Tod spiegelt das Leben vor dem Tod fast eins zu eins und kommentiert es. Es ist so eine Lehrtafel vor und danach. Das irdische Geschick des Armen von Lazarus und des Reichen stehen im großen Kontrast, edle Kleidung, ein Leben in Freude, Leichtigkeit und Glanz charakterisieren den Reichen. Und Lazarus liegt hungrig, hilflos und krank vor der Tür. Nach ihrem Tod kehrt sich das Schicksal um. Der Reiche leidet Durst und sehnt sich nach einem Tropfen Wasser. Wie zuvor der arme Lazarus nach dem Brocken vom Tisch des Reichen gehungert hat. Der arme Lazarus sitzt wohlbehütet in Abrahams Schoß. Er wird getröstet. Er wird getröstet für sein Leben im Elend. Unser wohlhabender Mann im feinen Tuch ignoriert den Armen, der direkt vor seiner Tür liegt. Ist es ihm wirklich egal, dass er auf dem Weg aus dem Haus über den Bettler steigen muss? Lazarus sitzt getröstet und geborgen in Abrahams Schoß, muss aber den Reichen in der Unterwelt leiden sehen. Ist es ihm egal, sich dessen Qual- und Folterschreie anhören zu müssen? Lazarus hat sich vor die Tür eines reichen Mannes gelegt. Weiß er denn nicht, dass bei Reichen nichts zu holen ist? Dass so etwas ein aussichtsloses Unterfangen ist? Krank, hilflos und hungrig hat er wohl den Brocken fantasiert, der vom Tisch des Reichen fallen könnte. Ein paar Krümel nur, Abfall und zerfaserte Fladen, und er wäre satt. Aber es fiel kein Krümel für ihn ab. Der Reiche liegt dann Abraham in den Ohren, Lazarus möge ihm Linderung verschaffen. Weiß er denn nicht, dass es dafür wirklich zu spät ist? Dass er seine Zeit, dem Lazarus Gutes zu tun, gehabt hat? Lazarus rührt keinen Finger für den Reichen, es perlt kein Wassertröpfchen zur Schmerzlinderung von seinem Finger ab, für den Gequälten nicht einer. Es ist ein besonderer Zug in diesem Evangelium, dass beide ihre Hölle erleiden, und in beiden Reichen, vor dem Leben und nach dem Tod, nehmen die beiden Männer einander wahr. Aber sie kommen nicht zueinander. Die unsichtbare Grenze zwischen dem Reichen und den Armen im Leben wird in der Welt der Toten zu einer unüberwindbaren Kluft, also übersetzt Luther, ich habe gerade gehört, zu einem unüberwindbaren Abgrund. Jesus hat nicht erzählt, wie und wodurch der Reiche reich geworden ist und warum der arme Lazarus arm ist. Wir hören nichts über die jeweiligen individuellen Geschicke. Wir hören auch nichts grundsätzlich Wertendes, wie zum Beispiel, dass es edel sei, arm zu sein, oder verwerflich, reich zu sein. Dass Jesus sich an diesen Themen nicht aufhält, macht das Gleichnis so unbedingt radikal. Er fragt nicht nach dem Warum. Vielleicht war Jesus nur wichtig, dass der Reiche vermögend genug war, dem Armen wirksam zu geben. Aber er hat sich in dieser konkreten Situation, als Lazarus vor seiner Tür lag, der gebotenen Solidarität versagt. Und Lazarus ist an Hunger und Krankheit gestorben. Und später ist der Reiche gestorben. War er ein böser Mann oder nur normal? Ein fröhlicher Genießer von edlem Geschmack, der sich nicht stören lässt von dem Bettler vor der Tür, für den er ja nichts kann, den er auch gar nicht kennt, für den oder dessen Schicksal er sich keineswegs verantwortlich fühlt, der ihn nichts angeht. Soll er dieses Bruders Hüter sein? Das Urteil von Jesus ist dann hart. Er wird mit der Unterwelt bestraft. Ja, er hätte in diesem Menschen eine Verwandtschaft erkennen müssen. Er hätte eine Geschwisterlichkeit wahrnehmen müssen und in Lazarus nicht den Armen, sondern auch den Bruder erkennen müssen. Und ja, Lazarus in seinem Elend zu ignorieren, ist selbstgerecht, unklug, lieblos. Dieser unüberwindliche Abgrund zwischen Abrahams Schoß und der Unterwelt hat mich beschäftigt. Er wird auch verschieden übersetzt. Walter Jens übersetzt: riesige Schlucht, Kluft, Martin Luther, ein tiefer Graben, die Basisbibel, eine Scheidewand, Michael Meyer-Blank. Dieser Graben, dieser unüberwindbare Abgrund verhindert, dass die beiden jetzt noch in einen Kontakt kommen können. Und dieser Abgrund symbolisiert: zu spät. Auf Erden hat der Reiche nichts für den Lazarus unternommen, obwohl er gekonnt hätte. Und dort in Abrahams Schoß kann Lazarus nichts für den Reichen machen, selbst wenn er wollte. Und dabei bleibt's jetzt und immer. Der Tod der beiden hat den unüberwindbaren Abgrund zwischen ihnen verendgültigt. Das ist die besondere Macht des Todes, etwas endgültig zu machen. Der Reiche bittet verzweifelt darum, seine Familienangehörigen zu warnen. 5 Brüder und ungenannte Schwestern. Abraham erwidert, dass sie doch schon längst gewarnt sind. Sie haben Mose und die Propheten. Es steht alles geschrieben. Damit ist deutlich, dass diese Kluft auf Erden überwunden werden kann, aber eben auch nur dort. Nur im Leben vor dem Tod. Und darin sehe ich das Evangelium für Sie und mich, liebe Gemeinde. Wir leben noch. Wir sind wie die 5 Brüder und die ungenannten Schwestern. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht gestorben. Uns kann geholfen werden und wir können helfen. Die Zukunft beginnt heute. Für dieses, unser einziges Leben, hat Jesus das Gleichnis erzählt und auf Mose und die Propheten verwiesen. Das Gleichnis gibt uns eine Anleitung oder eine Gelegenheit, uns selbst innerlich zu verhören, zur Rechenschaft zu ziehen, uns über uns selbst nichts vorzumachen und dann über uns hinauszugehen. Noch leben wir. Noch können wir unsere geschäftsmäßigen Erklärungen zu Arm und Reich anzweifeln. Noch können wir offen und menschlicher hinsehen. Noch können wir anderen das Bruder und Schwester sein, zugestehen, den Benachteiligten besonders. Noch können wir uns überlegen, wie wir die Kluft aus Ignoranz und Gleichgültigkeit überwinden. Ich glaube, in dieser Gemeinde hier und auch in unserer Gemeinde in Sulzkries, jedenfalls hat mich das damals beeindruckt, haben schon viele gute Erfahrungen damit gemacht. Viele können bezeugen, dass es geht, über sich hinauszugehen und sich den Nächsten und Benachteiligten zuzuwenden. Viele können davon erzählen, wie es mal gelungen ist, sich auf andere Menschen einzulassen und auf Besitz zu verzichten. Jetzt sind Mose und die Propheten nicht unser eigenes Herzenswort. Es entspringt nicht aus uns selbst. Und ich glaube, das ist für viele moderne Menschen ein Problem, eine Schwierigkeit. Dieses Wort kommt von außen, es kommt aus der Heiligen Schrift. Und sie ist das Medium Gottes. Er sucht unser Lebensglück darin mit Leidenschaft. Und er sucht des anderen Lebensglück darin mit der gleichen Leidenschaft. Das leidenschaftliche Wort Gottes aus der Tiefe. Aus der Tiefe, für die jetzt Mose und die Propheten stehen. Das leidenschaftliche Wort Gottes aus der Tiefe der Heiligen Schrift hört nie auf, uns mit den Rechten, den Bedürfnissen und Entbehrungen anderer Menschen zu konfrontieren. Gott hört nie auf, an die Rechte und Bedürfnisse und Entbehrungen von anderen Menschen uns zu erinnern. Und, das ist eine Verheißung, eine Hoffnung, er wird jeden von den Entbehrungsreichen, der einst trösten über das Elend, das ihnen widerfahren ist oder angetan wurde. Das ist ein Kernstück unserer Hoffnung und hoffentlich auch eine Motivation. Liebe Gemeinde, wir können einander zu Herzen gehen in diesem Leben. Wir können ein Teil von etwas Größerem sein in diesem Leben. Wir können Hilfe leisten und Hilfe annehmen in diesem Leben Und wir können einander zum Segen werden in diesem Leben. Amen.